Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Götter neben Menschen wandelten, wo Philosophen unter Olivenbäumen saßen und über das Leben nachdachten, wo kleine Städte die Geschichte für immer veränderten. Das ist die Geschichte des antiken Griechenlands, eine Saga von Mut, Weisheit und menschlicher Größe, die noch heute unsere Welt formt. Denken Sie an die steilen Berge des Peloponnes, wo Spartaner ihre Speere schärften, an die lebhaften Straßen Athens, wo die Demokratie geboren wurde. Stellen Sie sich weiße Marmorsäulen vor, die in der Sonne strahlten. Das war eine Zivilisation, die es wagte, große Träume zu träumen. Von den geheimnisvollen Palästen Kretas bis zu den Schlachten von Marathon, von weisen Philosophen bis zu Alexanders Eroberungen. Jedes Kapitel zeigt, wie eine kleine Nation zur Grundlage unserer Zivilisation wurde. Ihre Errungenschaften sind nicht mit der Zeit verschwunden. Sie leben in unseren Parlamenten, Universitäten und Theatern. Aber diese ruhmreiche Geschichte begann nicht mit den Tempeln des klassischen Athens. Nicht mit den heroischen Taten Alexanders. Ihre Wurzeln reichen viel tiefer. Zurück in ferne Jahrtausende, als die ersten Menschen diese Länder entdeckten. Die ersten Schritte der Zivilisation. Stellen Sie sich kleine Gruppen von Jägern vor 5000 Jahren vor. Sie wanderten durch wilde Länder Griechenlands. Ihre Augen waren voller Staunen, als sie fruchtbare Täler und geschützte Buchten fanden. Diese ersten Pioniere wussten nicht, dass sie den Grundstein für eine der größten Zivilisationen der Geschichte legten. Das Griechenland der Steinzeit war eine raue und unvorhersagbare Welt. Denken Sie an dichte Wälder, die sich über zerklüftete Berge erstreckten. Wilde Tiere durchstreiften das Land. Die Überlebenden mussten klug und mutig sein. Sie lebten in Höhlen oder einfachen Hütten. Ihr Leben war ein täglicher Kampf ums Überleben. Aber diese frühen Menschen waren mehr als nur Überlebende. Sie waren Innovatoren. Sie lernten, Werkzeuge aus Stein zu schaffen. Scharfe Messer, starke Speerspitzen. Jede Erfindung war ein Schritt in eine bessere Zukunft. Stellen Sie sich vor, wie ein Jäger zum ersten Mal eine perfekt geschliffene Pfeilspitze in der Hand hielt. Das war ein Moment des Triumphs. Die Landschaft Griechenlands formte diese Menschen. Die steilen Berge lehrten sie Ausdauer. Die tiefen Täler zeigten ihnen Schutz. Das Meer lockte sie mit seinen Geheimnissen. Langsam begannen sie, das Land zu verstehen. Sie fanden die besten Plätze für Lager. Sie lernten, welche Pflanzen essbar waren, welche Tiere sie jagen konnten. Um 3000 Anos Christoph begann eine Revolution. Die Bronzezeit war gekommen. Stellen Sie sich die Aufregung vor, als jemand zum ersten Mal Kupfer und Zinn mischte. Das Ergebnis war Bronze, härter als Stein, formbarer als Kupfer. Diese neue Technologie veränderte alles. Bronzewerkzeuge revolutionierte die Landwirtschaft. Bauern konnten jetzt größere Felder bearbeiten. Sie produzierten mehr Nahrung. Das bedeutete, dass nicht alle Menschen Bauern sein mussten. Einige konnten Handwerker werden, andere Händler. Die Gesellschaft wurde komplexer. Denken Sie an ein kleines Dorf in dieser Zeit. Der Schmied hämmerte Bronze in der Hitze seiner Esse. Seine Hände waren schwarz von der Arbeit, aber seine Augen leuchteten vor Stolz. Er schuf Schwerter, die schärfer waren als alles, was zuvor existiert hatte. Pflüge, die den Boden tiefer durchbrachen. Schmuck, der in der Sonne funkelte. Der Handel begann zu blühen. Bronzegegenstände wurden zu wertvollen Gütern. Händler reisten von Dorf zu Dorf. Sie brachten nicht nur Waren mit, sondern auch Ideen, Geschichten, neue Techniken. Das isolierte Griechenland wurde langsam verbunden. Aber die größte Veränderung war unsichtbar. Es war der Wandel im Denken der Menschen. Sie begannen zu planen, zu träumen. Sie sahen, dass sie ihre Welt verbessern konnten. Das war der Beginn des griechischen Geistes, der Glaube, dass Menschen ihr Schicksal formen können. Um 2000 vor Christus hatten sich kleine Gemeinschaften über ganz Griechenland ausgebreitet. Jede hatte ihre eigenen Traditionen, ihre eigenen Götter. Aber sie teilten etwas Gemeinsames, den Mut, Neues zu wagen. Die Bühne war bereitet für das, was kommen würde. Die mysteriösen Paläste von Kreta, die goldenen Masken von Mykene, die philosophischen Schulen von Athen. Alles begann hier in diesen frühen Jahrhunderten, als mutige Menschen lernten, dass sie mehr sein konnten als nur Überlebende. Sie konnten Schöpfer werden. Kreta, die vergessene Pracht der Minoer. Stellen Sie sich eine Insel vor, die wie ein Juwel im türkisblauen Mittelmeer funkelt. Kreta vor über 4000 Jahren war ein Ort der Wunder. Hier entstand die erste große Zivilisation Europas. Die Minoer schufen eine Welt, die so fortschrittlich war, dass sie fast märchenhaft erscheint. Um 2700 Christus begannen die ersten großen Paläste zu entstehen. Denken Sie an gewaltige Bauwerke, die sich über ganze Hügel erstreckten. Der Palast von Knossos war größer als das Weiße Haus. Seine Wände leuchteten in brillanten Farben. Rote Säulen stützten kunstvolle Decken. Fresken zeigten springende Delfine und elegante Damen in prächtigen Kleidern. Aber das Erstaunlichste waren die Menschen selbst. Minoische Frauen trugen aufwendige Frisuren mit goldenen Bändern. Ihre Kleider hatten weite Röcke und enge Taillen. Die Männer waren athletisch und stolz. Ihre Haut war bronzefarben von der Mittelmeersonne. Was machte sie so besonders? Sie waren anders als alle anderen. Ihre Kunst zeigte keine Krieger oder Eroberungen, keine Schlachten oder brennende Städte. Stattdessen sehen wir Tänzer, Akrobaten und lächelnde Priesterinnen. Wandmalereien zeigten junge Menschen, die über riesige Stiere sprangen. War das Sport? Religion? Ein heiliges Ritual? Niemand weiß es genau, aber es zeigt uns Menschen, die das Leben feierten, nicht den Tod. Die Minoer waren die unbestrittenen Herrscher des Meeres. Ihre Schiffe segelten zu fernen Küsten. Sie handelten mit dem mächtigen Ägypten, mit Syrien und dem griechischen Festland. Stellen Sie sich minoische Kapitäne vor, die kostbare Vasen und funkelnden Schmuck transportierten. Ihre Häfen summten vor Aktivität. Fremde Sprachen mischten sich mit dem Klang der Wellen und dem Schreien der Möwen. Was machte diese Zivilisation so revolutionär? Sie entwickelten die erste europäische Schrift. Linea A nennen wir sie heute. Tausende von Tontafeln wurden gefunden. Leider können wir sie immer noch nicht lesen. Diese geheimnisvollen Zeichen halten ihre Geheimnisse fest verschlossen. Aber ihre stummen Zeugnisse sprechen von einer hochorganisierten Gesellschaft. Ihre Paläste hatten keine Mauern, keine hohen Festungen, keine Wachtürme. Das war revolutionär für die damalige Zeit. Andere Zivilisationen bauten zum Schutz vor Feinden. Die Minoer bauten für die Schönheit und den Komfort. Ihre Bäder hatten fließendes Wasser. Ihre Lagerräume waren voller riesiger Amphoren mit goldenem Olivenöl und süßem Wein. Die minoische Religion war ein faszinierendes Rätsel. Eine mächtige Schlangengöttin stand im Zentrum ihres Glaubens. Sie hielt giftige Schlangen in ihren erhobenen Händen. War sie ein Symbol der Wiedergeburt, der Heilung, der Macht über Leben und Tod? Ihre Priesterinnen führten geheimnisvolle Rituale durch. In dunklen Höhlen, tief in den Bergen, verehrten die Menschen ihre Gottheiten. Arthur Evans, der britische Archäologe, der Knossos zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckte, konnte kaum glauben, was er fand. "Es ist, als würde man in eine verlorene Welt blicken", schrieb er in sein Tagebuch. Die Farben waren so lebendig, die Kunstwerke so elegant. Es war, als wären die Bewohner erst gestern gegangen. Aber diese paradiesische Welt war nicht von Dauer. Um 1400 Ischinkzwenta V. Christ geschah etwas Schreckliches. Fast alle großen Paläste wurden plötzlich zerstört. Die Flammen verschlangen jahrhundertealte Kunstwerke. War es ein gewaltiges Erdbeben, der Vulkanausbruch auf der nahen Insel Santorini? Oder kamen Eroberer vom griechischen Festland? Wissenschaftler diskutieren immer noch leidenschaftlich darüber. Die letzten Minoer verschwanden nicht völlig von der Bildfläche. ihre Kultur lebte in veränderter Form weiter. Die Mykener vom Festland übernahmen viele ihrer kostbaren Traditionen. Ihre Kunst beeinflusste die spätere griechische Zivilisation. In den späteren Legenden von König Minos und dem gefürchteten Minotaurus lebten ihre Erinnerungen fort. Die Minoer zeigten der Welt etwas Revolutionäres. Menschen konnten nicht nur überleben oder kämpfen, sie konnten blühen, schaffen und von einer besseren Welt träumen. Das war ihr größtes Geschenk an die Zukunft. Mykene, Helden und goldene Masken. Stellen Sie sich vor, wie Heinrich Schliemann im Jahr 1876 eine goldene Maske aus einem antiken Grab hob. Seine Hände zitterten vor Aufregung. »Ich habe das Gesicht von Agamemnon geschaut«, rief er aus. Diese goldene Maske blickte ihn nach 3000 Jahren an. Sie war das Symbol einer vergessenen Welt, der Welt der Mykener. Um 1600 annos de pois de Christo. Christus entstanden auf dem griechischen Festland mächtige Festungen. Die Mykener waren Krieger und Eroberer. Ihre Burgen thronten auf hohen Hügeln. Massive Steinmauern schützten sie vor Feinden. Das Löwentor von Mykene war ein Meisterwerk. Zwei steinerne Löwen bewachten den Eingang. Ihre Augen schienen jeden Besucher zu durchbohren. Diese Menschen waren völlig anders als die friedlichen Minoer von Kreta. Die Mykener liebten den Kampf. Ihre Gräber waren voller Waffen. Bronzeschwerter mit elfenbeinernen Griffen, Dolche mit goldenen Verzierungen, Speerspitzen, die in der Sonne blitzten. Jeder Krieger wollte mit seinen kostbarsten Besitztümern begraben werden. Denken Sie an einen mykenischen Palast zur Zeit des Sonnenuntergangs. Der große Megaron-Saal war voller Leben. Krieger saßen um das zentrale Feuer. Sie tranken Wein aus goldenen Bechern. Barden sangen Heldenlieder, Geschichten von tapferen Taten und fernen Ländern. Diese Geschichten würden später zu den Epen Homers werden. Die mykenische Gesellschaft war streng hierarchisch organisiert. An der Spitze stand der Vanax, der König. Er war Krieger, Priester und oberster Richter in einer Person. Seine Macht war absolut. Unter ihm standen die Basileis, lokale Herrscher. Sie kontrollierten kleinere Gebiete. Ganz unten waren die Sklaven und Bauern. Sie arbeiteten für die Kriegerelite. Aber die Mykener waren mehr als nur Krieger. Sie waren auch geschickte Handwerker. Ihre Goldschmiede schufen wunderbare Kunstwerke. Denken Sie an die berühmte Goldmaske des Agamemnon. Jede Falte des Gesichts war perfekt gearbeitet. Die Augen schienen zu leben. Die Lippen waren fest geschlossen, als würden sie Geheimnisse bewahren. Sie übernahmen viel von den Minoern. Ihre Schrift, Linea B, war eine Weiterentwicklung der minoischen Linea A. Endlich konnten Forscher diese Zeichen entziffern. Die Tontafeln erzählten von Palastbürokratie, Listen von Soldaten, Inventare von Waffen, Aufzeichnungen über Tribute und Steuern. Die mykenischen Händler segelten weit über das Mittelmeer. Ihre Keramik wurde in Italien gefunden, in Ägypten, sogar in Spanien. Sie brachten Bernstein aus dem fernen Norden, Elfenbein aus Afrika, Zinn aus westlichen Ländern. Mykene wurde zu einem wichtigen Handelszentrum. Ihre Religion war von Kriegsgöttern geprägt. Sie verehrten Poseidon, den Meeresgott, Zeus, den Herrscher des Himmels, aber auch eine mächtige Göttin, die sie Potnia nannten. Die Herrin. In ihren Heiligtümern opferten sie Stiere und Pferde. Das Blut sollte die Götter gnädig stimmen. Um 1250 v. Christus erreichte die mykenische Macht ihren Höhepunkt. War dies die Zeit des Trojanischen Krieges? Homer erzählte von König Agamemnon, der eine große Flotte nach Troja führte. Archäologen fanden Brandschichten in Troja. Waren es die Mykener, die diese berühmte Stadt zerstörten? Aber auch die mächtigsten Krieger konnten dem Schicksal nicht entgehen. Um 1200 annos vor Christus brach die mykenische Welt zusammen. Ihre Paläste brannten. Ihre Städte wurden verlassen. War es eine Invasion? Bürgerkriege? Naturkatastrophen? Das Rätsel bleibt ungelöst. Die sogenannten Seevölker terrorisierten das gesamte östliche Mittelmeer. Ganze Zivilisationen verschwanden. Ägypten überlebte nur knapp. Die mykenische Kultur ging unter. Mit ihr verschwand die Schrift. Das Wissen um Palastorganisation. Die große Zeit war vorbei, doch die Erinnerung lebte weiter. In den dunklen Jahrhunderten, die folgten, erzählten Barden noch immer die alten Geschichten von goldenen Königen und tapferen Helden, von Kriegen und Abenteuern. Diese mündlichen Traditionen wurden schließlich zu den unsterblichen Epenhomers. Die Mykener lehrten Griechenland eine wichtige Lektion. Macht und Reichtum allein reichen nicht aus. Ohne kulturelle Flexibilität können selbst die stärksten Zivilisationen fallen. Aber ihre Geschichten, die leben für immer. Das große Schweigen. Als die Dunkelheit hereinbrach, stellen Sie sich vor, wie die Sonne über den rauchenden Ruinen von Mykene untergeht. Das Jahr 12.000 vor Christus markierte das Ende einer Welt. Die prächtigen Paläste standen in Flammen. Die goldenen Schätze waren geplündert. Die mächtigen Könige waren tot oder geflohen. Was folgte, war eine Zeit des Schweigens, die 4 Jahrhunderte dauerte. Die Archäologen nennen es die dunklen Jahrhunderte. Aber für die Menschen, die diese Zeit erlebten, war es die Hölle auf Erden. Denken Sie an einen Bauern, der seinen brennenden Hof verließ. Seine Familie war tot. Seine Felder waren verwüstet. Wohin sollte er gehen? Die großen Städte existierten nicht mehr. Was war geschehen? Niemand weiß es genau. Vielleicht kamen die mysteriösen Seevölker aus dem Norden. Wilde Krieger mit eisernen Waffen. Sie zerstörten alles auf ihrem Weg. Ägypten überlebte ihre Angriffe nur knapp. Das mächtige Hethiterreich verschwand völlig von der Landkarte. Oder war es ein innerer Zusammenbruch? Bürgerkriege zwischen rivalisierenden Königreichen? Klimawandel, der die Ernten vernichtete? Erdbeben, die die Paläste zum Einsturz brachten? Wahrscheinlich war es von allem etwas. Eine perfekte Katastrophe. Die Folgen waren verheerend. Die Schrift verschwand. Linea B wurde vergessen. Niemand konnte mehr lesen oder schreiben. Das komplexe Palastsystem brach zusammen. Die Bürokraten waren tot oder geflohen. Die Handelsrouten wurden gekappt. Gold und Silber verschwanden aus Griechenland. Stellen Sie sich das Leben in einem kleinen Dorf vor. Die Menschen lebten wieder wie ihre Vorfahren 1000 Jahre zuvor. Sie bauten primitive Hütten aus Lehm und Stroh. Sie kämpften ums nackte Überleben. Ihre Werkzeuge waren aus Stein und Holz. Bronze war zu kostbar geworden. Aber die Menschen verschwanden nicht völlig. Sie zogen sich in abgelegene Bergtäler zurück, auf kleinen Inseln, in vergessene Ecken der Halbinsel. Dort lebten sie in winzigen Gemeinschaften, jede Familie für sich, jedes Dorf isoliert von der Außenwelt. Die Bevölkerung schrumpfte dramatisch. Wo einmal Zehntausende gelebt hatten, lebten jetzt nur noch Hunderte. Ganze Landstriche wurden zu Wildnis. Wölfe und Bären kehrten zurück. Die Natur eroberte die verlassenen Städte zurück. Doch etwas Wunderbares geschah in dieser dunklen Zeit. Die Erinnerung blieb lebendig. Am Feuer in den langen Winternächten erzählten die alten Geschichten. Geschichten von goldenen Königen und tapferen Helden. Von der großen Zeit, als die Götter noch unter den Menschen wandelten. Diese Geschichten wanderten von Dorf zu Dorf, von Generation zu Generation. Langsam veränderten sie sich. Sie wurden schöner, dramatischer, die Helden wurden größer, die Schlachten epischer. Aus der Erinnerung wurde Legende, aus der Geschichte wurde Mythos. Barden begannen, diese Geschichten zu singen. Sie reisten zwischen den verstreuten Dörfern. Ihre Lieder brachten Freude in das harte Leben. Sie erinnerten die Menschen daran, dass sie einst groß gewesen waren, dass ihre Vorfahren Helden gewesen waren. Gegen 900 vor Christus begannen sich die ersten Anzeichen des Wandels zu zeigen. Neue Siedlungen entstanden. Die Bevölkerung wuchs langsam wieder. Händler wagten sich auf die Meere. Kontakte zu anderen Ländern wurden wiederhergestellt. Die Griechen lernten wieder zu schreiben. Aber diesmal war es anders. Sie übernahmen das Alphabet von den Phöniziern. Sie fügten Vokale hinzu. Das war revolutionär. Zum ersten Mal in der Geschichte war Schrift einfach zu lernen. Nicht nur Priester und Schreiber konnten lesen. Gewöhnliche Menschen bekamen Zugang zur Bildung. Um Eutocentos vor Christ war die dunkle Zeit vorbei. Neue Städte entstanden. Der Handel blühte wieder auf. Die ersten Kolonien wurden gegründet. Aber die Griechen, die aus dieser Dunkelheit hervorgingen, waren anders. Sie hatten ihre alten Könige verloren. Sie hatten gelernt, ohne zentrale Macht zu leben. Die dunklen Jahrhunderte waren nicht nur eine Zeit des Verlusts, sie waren auch eine Zeit der Transformation. Aus den Ruinen der Palastzivilisation entstand etwas Neues, die Polis, die Gemeinschaft der Bürger, die Idee, dass Menschen sich selbst regieren können. Die Dunkelheit hatte ein unerwartetes Geschenk hinterlassen. Sie hatte die Griechen gelehrt, dass Macht vergänglich ist, dass nur Wissen und Kultur überdauern. Diese Lektion würde die Grundlage ihrer größten Errungenschaften werden, die Geburt der Polis. Wenn Städte zu Staaten werden, stellen Sie sich einen Hügel vor, auf dem sich Menschen versammeln. Es ist das Jahr 750 vor Christus. Christ, die dunklen Jahrhunderte sind vorbei. Griechenland erwacht zu neuem Leben. Aber diesmal ist alles anders. Keine Könige thronen in goldenen Palästen, keine Bürokraten führen endlose Listen. Stattdessen entstehen kleine Gemeinschaften. Die Polis wird geboren. Das Wort Polis bedeutet mehr als nur Stadt. Es ist eine Idee. Eine Revolution des Denkens. Stellen Sie sich vor, wie eine Gruppe von Bauern und Handwerkern zusammenkommt. Sie haben ein gemeinsames Problem. Räuber bedrohen ihre Dörfer. Was tun sie? Sie schließen sich zusammen. Sie bilden eine Gemeinschaft. Diese frühen Polis waren winzig. Manchmal nur wenige hundert Menschen. Jeder kannte jeden. Der Schmied kannte den Bauern. Der Priester kannte den Händler. Sie teilten dieselben Götter, dieselben Feinde, dieselben Hoffnungen. Denken Sie an eine Versammlung auf der Agora, der zentrale Platz jeder Polis. Hier trafen sich die Bürger, hier diskutierten sie ihre Probleme. Sollten sie eine neue Mauer bauen? Einen Händler bestrafen? Krieg gegen die Nachbarstadt führen? Jedermann konnte seine Meinung sagen. Das war revolutionär. In anderen Zivilisationen entschieden Könige oder Priester. Aber in der griechischen Polis hatten gewöhnliche Menschen eine Stimme. Nicht alle, natürlich. Frauen, Sklaven und Fremde waren ausgeschlossen. Aber es war ein Anfang. Die Geografie Griechenlands half bei dieser Entwicklung. Hohe Berge trennten die Täler. Jedes Tal entwickelte seine eigene Polis. Athen im attischen Becken, Sparta im Tal des Eurotas, Korinth am Isthmus. Jede war anders. Jede war stolz auf ihre Eigenart. Diese kleinen Städte begannen zu konkurrieren. Nicht nur militärisch, auch kulturell. Welche Polis hatte die schönsten Tempel, die besten Athleten, die weisesten Gesetze? Dieser Wettbewerb trieb sie zu großen Leistungen an. Handel blühte wieder auf. Griechische Schiffe segelten zu fernen Küsten. Sie brachten Getreide aus dem Schwarzen Meer, Metalle aus Spanien, Luxusgüter aus dem Orient. Mit den Waren kamen Ideen, neue Technologien, fremde Bräuche. Die Schrift kehrte zurück. Aber diesmal war sie demokratischer. Das phönizische Alphabet war einfach zu lernen. Nicht nur Priester konnten schreiben. Händler schrieben Verträge. Bürger schrieben Gesetze, Dichter schrieben Verse. Homer lebte in dieser Zeit. War er eine Person oder viele? Niemand weiß es genau, aber seine Epen veränderten alles. Die Ilias und die Odyssee wurden in den neuen Polis gesungen. Sie gaben den Griechen eine gemeinsame Identität, gemeinsame Helden, gemeinsame Werte. Stellen Sie sich vor, wie ein junger Mann zum ersten Mal die Geschichte von Achilles hört. Der Held, der alles für Ruhm und Ehre riskierte. Oder Odysseus, der kluge König, der seine Heimat niemals aufgab. Diese Geschichten formten griechische Seelen. Religion entwickelte sich weiter. Lokale Gottheiten verschmolzen mit panhellenischen Göttern. Zeus wurde der Vater aller Götter. Athena, die Göttin der Weisheit. Apollo, der Gott der Kunst und Musik. Große Heiligtümer entstanden. Delphi, Olympia, Delos. Sie verbanden alle Griechen. Die ersten Olympischen Spiele fanden 776 vor Christus. Christliche Stadt. Athleten aus allen Poleis kamen nach Olympia. Sie wetteiferten um Olivenkränze. Aber sie gewannen mehr als nur Ruhm. Sie zeigten, dass Griechen eine Nation waren. Geteilt durch Politik, vereint durch Kultur. Gesetze wurden aufgeschrieben. Draco in Athen schuf die ersten schriftlichen Gesetze. Sie waren hart. Drakonisch nennen wir sie heute. Aber sie waren fair. Reich und arm wurden gleich behandelt. Das war neu in der antiken Welt. Tyrannis entstand als neue Regierungsform. Tyrannen waren nicht evil wie heute. Sie waren Männer, die die Macht an sich rissen, oft zum Wohl des Volkes. Sie brachen die Macht der alten Adligen. Sie förderten Handel und Künste. Um 600 et 500 v. Chr. War die Polis fest etabliert. Hunderte kleine Stadtstaaten prägten Griechenland. Jede war ein Experiment in menschlichem Zusammenleben. Manche scheiterten, andere blühten auf. Aber alle lehrten dieselbe Lektion. Menschen brauchen keine Könige, um Gesellschaften zu bilden. Sie können sich selbst organisieren. Sie können gemeinsame Entscheidungen treffen. Sie können Gesetze schaffen, die für alle gelten. Die Polis war mehr als eine politische Innovation. Sie war der Beweis, dass Demokratie möglich ist. Die Saat war gesät. In den kommenden Jahrhunderten würde sie zu erstaunlichen Blüten heranwachsen. Philosophie, Wissenschaft, Kunst, alles würde aus diesem revolutionären Konzept hervorgehen. Die Polis hatte gezeigt, freie Menschen können Außergewöhnliches erreichen. Homer und die Entstehung der griechischen Identität. Stellen Sie sich einen blinden Barden vor, der an einem warmen Sommerabend vor einer versammelten Menge steht. Seine Stimme trägt weit über den Marktplatz. Er singt von tapferen Helden und fernen Kriegen, von Liebe und Verrat, von Göttern und Menschen. Sein Name ist Homer. Oder vielleicht ist er viele Menschen. Niemand weiß es genau. Aber seine Geschichten werden Griechenland für immer verändern. Im 8. Jahrhundert vor Christus waren die Griechen ein zerstreutes Volk. Hunderte kleine Poleis kämpften gegeneinander. Jede hatte ihre eigenen Götter, ihre eigenen Bräuche, ihre eigenen Dialekte. Was verband sie? Sehr wenig. Bis Homer kam. Die Ilias erzählt vom Trojanischen Krieg. 10 Jahre Belagerung einer fernen Stadt. Achilles, der größte Krieger aller Zeiten, kämpft für Ruhm und Ehre. Aber er bezahlt einen hohen Preis, seinen besten Freund Patroklos. Am Ende auch sein eigenes Leben. Denken Sie an den Moment, als Achilles den Körper seines Freundes in den Armen hält. Sein Schrei der Verzweiflung hallt durch die Jahrhunderte. Die Odyssee ist anders. Hier geht es um die Heimkehr. Odysseus, der kluge König von Ithaka, irrt 10 Jahre übers Meer. Er kämpft gegen Monster und Götter, gegen die Verlockungen fremder Länder. Aber er gibt niemals auf. Seine Liebe zu seiner Heimat ist stärker als alles andere. Stellen Sie sich vor, wie er endlich die Küste Ithakas erblickt. Tränen der Freude rollen über sein wettergebräuntes Gesicht. Waren diese Geschichten wahr? Das war nicht wichtig. Sie fühlten sich wahr an. Jeder Grieche erkannte sich in diesen Helden. Achilles zeigte, was Mut bedeutete. Odysseus lehrte Klugheit und Ausdauer. Hektor verkörperte Pflicht und Familienliebe. Diese Figuren wurden zu Vorbildern für alle Griechen. Homer schuf mehr als nur Unterhaltung. Er gab den Griechen eine gemeinsame Sprache. Nicht nur Worte, sondern Werte. Was bedeutete es, ein Held zu sein? Ehre war wichtiger als Leben. Freundschaft heiliger als Gold, Gastfreundschaft eine göttliche Pflicht. Diese Ideale prägten die griechische Seele, die Epen verbreiteten sich wie Wildfeuer, Barden trugen sie von Stadt zu Stadt. Jeder lernte die Verse auswendig. Kinder wuchsen mit diesen Geschichten auf, Soldaten rezitierten sie vor der Schlacht, Richter zitierten sie bei Gerichtsverhandlungen. Homer wurde zur Bibel der Griechen, aber Homer tat noch mehr. Er vereinheitlichte die Religion. In seinen Epen lebten die Götter auf dem Olymp. Zeus war der Mächtigste, Athena die Weiseste, Apollo der Schönste. Diese Götter wurden zu panhellenischen Gottheiten. Jede Polis verehrte sie. Das schuf religiöse Einheit. Denken Sie an einen jungen Athener, der zum ersten Mal nach Sparta reist. Die Städte sind Feinde, aber er hört dieselben Geschichten, verehrt dieselben Götter, spricht dieselbe heroische Sprache. Plötzlich erkennt er, dieser Spartaner ist auch ein Grieche, ein Bruder, trotz aller politischen Differenzen. Homer lehrte auch Moral durch Geschichten. Agamemnon war ein schlechter König, weil er gierig war. Paris ein Feigling, weil er Helena stahl und dann nicht kämpfte. Odysseus ein wahrer Held, weil er loyal blieb. Diese Lektionen waren kraftvoller als jedes Gesetz. Die Sprache Homers wurde zum Standard. Sein ionischer Dialekt mischte sich mit anderen Dialekten. Eine gemeinsame literarische Sprache entstand. Alle gebildeten Griechen verstanden sie. Das war der Anfang einer einheitlichen griechischen Kultur. Philosophen wie Platon kritisierten Homer später. Seine Götter seien zu menschlich, sagten sie, zu leidenschaftlich, zu fehlerhaft. Aber das war gerade ihre Stärke. Diese Götter waren verständlich. Menschen konnten sich mit ihnen identifizieren. Die Olympischen Spiele wurden zu Homers Bühne. Athleten aus allen griechischen Städten kamen nach Olympia. Dort hörten sie die alten Geschichten. Sie erkannten ihre gemeinsame Herkunft. Sport und Poesie vereinten die zerstrittenen Griechen. Alexander der Große schlief mit der Ilias unter seinem Kopfkissen. Er träumte davon, ein neuer Achilles zu werden. Römische Generäle lasen Homer vor Schlachten. Noch heute inspirieren diese 3000 Jahre alten Geschichten Menschen. Homer bewies etwas Revolutionäres. Geschichten sind mächtiger als Schwerter. Sie können Völker erschaffen, Werte vermitteln, Identität stiften. Aus zerstreuten Stämmen machte er eine Nation, nicht durch Gewalt, sondern durch die Kraft der Erzählung. Die Griechen hatten gelernt, wer sie waren, Nachfahren von Helden, Verehrer derselben Götter, Sprecher derselben Sprache. Diese Erkenntnis würde sie durch alle kommenden Herausforderungen tragen. Homer hatte ihnen nicht nur Geschichten gegeben, er hatte ihnen eine Seele geschenkt. Die archaische Zeit, Kolonisation und Aufbruch. Stellen Sie sich einen griechischen Kapitän vor, der am Bug seines Schiffes steht. Das Jahr ist 734 vor Christus. Christ, vor ihm erstreckt sich das unbekannte Meer. Hinter ihm liegt eine übervölkerte Heimat. Hunger treibt ihn vorwärts. Mut gibt ihm Kraft. Er weiß nicht, dass er Geschichte schreibt. Er gründet die erste griechische Kolonie in Sizilien. Syrakus wird zu einer der mächtigsten Städte der antiken Welt. Die archaische Zeit war eine Ära der Bewegung. Griechenland platzte aus allen Nähten. Zu viele Menschen, zu wenig Land. Die Lösung war einfach und gefährlich zugleich. Auswanderung. Junge Männer packten ihre wenigen Besitztümer. Sie stiegen in kleine Boote. Das Abenteuer rief. Warum verließen sie ihre Heimat? Die Gründe waren vielfältig. Hungersnöte plagten das gebirgige Griechenland. Politische Konflikte spalteten die Städte. Jüngere Söhne erbten nichts. Sie mussten ihr Glück anderswo suchen. Das Meer war ihr Weg zur Hoffnung. Die ersten Kolonisten segelten nach Westen. Italien bot fruchtbare Ebenen. Sizilien versprach reiche Ernten. Süditalien wurde zu Großgriechenland, Magna Graecia. Städte wie Neapel, Paestum und Tarent entstanden. Sie brachten griechische Kultur in fremde Länder. Denken Sie an die ersten Siedler von Massalia, dem heutigen Marseille. Sie landeten 600 vor Christ an der französischen Küste. Die Einheimischen starrten diese fremden Menschen an, ihre seltsamen Kleider, ihre unbekannten Götter. Aber die Griechen brachten etwas Wertvolles mit. Wissen. Sie lehrten die Barbaren den Weinbau. Sie zeigten ihnen, wie man Olivenöl presst. Sie führten die Münzprägung ein. Handel blühte auf. Ideen wanderten mit den Waren. Griechische Kultur verbreitete sich wie Samen im Wind. Aber die Kolonisation ging nicht nur nach Westen. Mutige Seefahrer segelten durch die Dardanellen ins Schwarze Meer. Dort gründeten sie Sinope und Chersonesos. Diese Städte kontrollierten den Getreidehandel. Ukrainischer Weizen ernährte die griechische Welt. Kyrene in Nordafrika wurde zu einem Juwel der Kolonisation. Stellen Sie sich vor, wie griechische Farmer zum ersten Mal die libyschen Steppen sahen. Endlose Weiten, fruchtbarer Boden. Sie bauten eine Stadt in der Wüste. Kyrene exportierte Silphium, eine Wunderpflanze, die ihr Gewicht in Gold wert war. Die Kolonien waren keine Kopien der Mutterstadt. Sie entwickelten eigene Identitäten, neue Ideen entstanden. In Sizilien mischte sich griechische Kultur mit phönizischen Traditionen. In Südfrankreich begegneten sich Griechen und Kelten. Diese Begegnungen bereicherten beide Kulturen. Handel revolutionierte die griechische Welt. Waren flossen in alle Richtungen. Getreide aus dem Schwarzen Meer, Metalle aus Spanien, Elfenbein aus Afrika, Seide aus dem fernen Osten. Griechische Händler wurden zu den ersten Globalisten der Geschichte. Mit dem Handel kam das Geld. Die Lydier in Kleinasien erfanden die ersten Münzen. Die Griechen perfektionierten diese Idee. Jede Stadt prägte ihre eigenen Münzen. Athenas Eule, Korinths Pegasus. Diese kleinen Metallstücke veränderten die Wirtschaft für immer. Reichtum brachte kulturelle Blüte. Tempel wurden prächtiger, Skulpturen lebensechter. Die ersten großen Dichter entstanden. Archilochos schrieb persönliche Verse. Sappho sang von Liebe und Sehnsucht. Ihre Worte berührten Herzen über die Jahrhunderte hinweg. Philosophie wurde geboren. Thales von Milet stellte eine revolutionäre Frage. Woraus besteht die Welt? Seine Antwort war Wasser. Falsch, aber wichtig. Zum ersten Mal suchte ein Mensch natürliche statt göttliche Erklärungen. Das war der Beginn der Wissenschaft. Anaximander zeichnete die erste Weltkarte. Pythagoras entdeckte mathematische Gesetze. Heraklit lehrte, dass alles fließt. Diese Männer lebten in den reichen Kolonien Kleinasiens. Wohlstand gab ihnen Zeit zum Nachdenken. Kunst blühte auf. Die ersten lebensgroßen Statuen entstanden. Kuroi, junge Männer in heroischer Nacktheit. Sie lächelten geheimnisvoll. Ihre Augen blickten in eine bessere Zukunft. Diese Statuen zeigten eine neue Selbstsicherheit. Aber nicht alles war friedlich. Perser bedrohten die griechischen Städte in Kleinasien. Im Westen kämpften Griechen gegen Etrusker und Karthager. Krieg und Kultur gingen Hand in Hand. Die archaische Zeit endete mit der größten Herausforderung. 490 Volts. Christliche landeten, persische Truppen bei Marathon. Die Zeit der unschuldigen Expansion war vorbei. Jetzt mussten die Griechen um ihr Überleben kämpfen. Aber die Kolonisation hatte ihr Werk getan. Griechische Kultur umspannte das Mittelmeer. Von Spanien bis zum Kaukasus sprachen Menschen Griechisch, verehrten griechische Götter, träumten griechische Träume. Aus einem kleinen Volk war eine Zivilisation geworden. Sparta und Athen, zwei Welten im Konflikt. Stellen Sie sich zwei Jungen vor, die am selben Tag geboren werden. Einer in Athen, einer in Sparta. Beide sind Griechen. Beide sprechen dieselbe Sprache. Beide verehren dieselben Götter. Aber ihre Leben werden völlig unterschiedlich verlaufen. Der eine wird lernen zu denken, der andere zu kämpfen. Diese beiden Jungen verkörpern den größten Gegensatz der griechischen Welt. Der spartanische Junge wird schon als Baby geprüft. Älteste untersuchen seine Glieder. Ist er stark genug? Gesund genug? Schwache Kinder werden am Berg Taigetos ausgesetzt. Das klingt grausam. Aber Sparta kann sich keine Schwäche leisten. Jeder Bürger muss ein Krieger sein. Mit 7 Jahren verlässt der Spartaner sein Zuhause. Für immer. Er wird in der Agoge ausgebildet. dem härtesten Erziehungssystem der Welt. Denken Sie an Kinder, die barfuß durch den Schnee marschieren, die nur eine dünne Tunika tragen, die lernen, Schmerz zu ignorieren. Hunger ist ihr ständiger Begleiter. Die Ausbilder sind unbarmherzig. Sie schlagen die Jungen, demütigen sie, zwingen sie zu stehlen, um zu überleben. Aber wenn sie erwischt werden, werden sie bestraft. Nicht für das Stehlen, für das Erwischtwerden. Sparta lehrt List und Härte in einem. Der athenische Junge erlebt eine andere Welt. Er wächst bei seiner Familie auf. Seine Mutter singt ihm Lieder vor. Sein Vater erzählt Geschichten. Mit 6 Jahren geht er zur Schule. Dort lernt er lesen und schreiben. Er studiert Homer, spielt die Lyra, trainiert in der Palästra. Sparta verachtet solche Weichheit. Ihre Krieger können kaum lesen. Wozu auch? Ein Schwert braucht keine Bücher. Komm mit diesem Schild zurück oder darauf, sagen spartanische Mütter zu ihren Söhnen. Sieg oder Tod. Es gibt nichts dazwischen. Die Gesellschaften sind völlig unterschiedlich. Athen ist offen und lebendig. Händler aus aller Welt kommen hierher. Sie bringen Waren und Ideen mit. Philosophen diskutieren auf der Agora. Künstler schaffen neue Meisterwerke. Die Stadt pulsiert vor Energie. Sparta ist eine geschlossene Festung. Fremde sind nicht willkommen. Spartaner dürfen nicht reisen. Gold und Silber sind verboten. Sie benutzen schwere Eisenstäbe als Geld. Niemand kann davon viel tragen. Luxus ist der Feind der Disziplin. Denken Sie an ein spartanisches Festmahl. Die Männer sitzen an langen Tischen. Sie essen dieselbe einfache Suppe. Schwarze Brühe aus Schweinefleisch, Essig und Salz. Ein Fremder kostete sie einmal. Jetzt verstehe ich, warum Spartaner nicht vor dem Tod fürchten, sagte er. Aber beide Systeme funktionieren. Athen wird reich und mächtig. Seine Händler beherrschen die Meere. Seine Handwerker schaffen wunderbare Kunstwerke. Sparta wird zur stärksten Landmacht Griechenlands. Seine Krieger sind unbesiegbar. Die spartanischen Frauen sind anders als alle anderen Griechinnen. Sie treiben Sport, zeigen ihre Körper, sprechen frei mit Männern. Spartanische Frauen gebären echte Männer, spotten sie über andere Griechinnen. Sie sind stolz und selbstbewusst. In Athen leben Frauen zurückgezogen. Sie verlassen kaum das Haus, haben keine politischen Rechte. Aber sie sind gebildeter. Manche können lesen. Sie führen den Haushalt. Erziehen die Kinder in den ersten Jahren. Politik trennt die Städte noch mehr. Athen experimentiert mit Demokratie. Solon gibt allen Bürgern Rechte. Kleisthenes lässt sie abstimmen. Das Volk entscheidet über Krieg und Frieden, über Gesetze und Strafen. Sparta hat 2 Könige, aber die wahre Macht liegt bei den Ephoren. 5 Männern, die jährlich gewählt werden. Sie kontrollieren sogar die Könige. Das Volk schweigt. Gehorsam ist die höchste Tugend. Die Wirtschaft zeigt weitere Unterschiede. Athen lebt vom Handel. Seine Schiffe fahren bis zum Schwarzen Meer. Seine Münzen werden überall akzeptiert. Handwerker und Kaufleute werden reich. Sparta lebt von der Landwirtschaft. Aber Spartaner arbeiten nicht selbst. Heloten, staatliche Sklaven, bebauen die Felder. Jedes Jahr erklären die Ephoren den Heloten den Krieg. Spartaner dürfen sie straffrei töten. Terror hält die Sklaven gefügig. Beide Städte fürchten sich voreinander. Athen fürchtet spartanische Disziplin. Sparta fürchtet athenische Ideen. Veränderung ist gefährlich für ein System, das auf Tradition beruht. Ein spartanischer Gesandter besucht Athen. Er sieht die lebhaften Diskussionen auf der Agora. Die prächtigen Gebäude, die reichen Bürger, das ist Dekadenz, denkt er. Diese Weichlinge können niemals echte Krieger werden. Ein athenischer Philosoph besucht Sparta. Er sieht die schweigenden Soldaten, die einfachen Gebäude, die strenge Ordnung. Das ist Barbarei, denkt er. Diese Menschen leben wie Maschinen, nicht wie freie Bürger. Beide haben Recht und beide irren sich. Sparta und Athen verkörpern 2 Seiten der menschlichen Natur. Disziplin gegen Freiheit, Tradition gegen Innovation, Gemeinschaft gegen Individualität. Dieser Konflikt wird Griechenland prägen und am Ende beide Städte zerstören. Die Perserkriege, David gegen Goliath. Stellen Sie sich einen persischen Soldaten vor, der am Strand von Marathon steht. Das Jahr ist 490 vor Christus. Christ vor ihm erstreckt sich eine kleine Ebene. Dahinter liegen die Hügel Attikas. Er ist Teil der mächtigsten Armee der Welt. Hinter ihm stehen tausende Krieger aus allen Teilen des persischen Reiches. Vor ihm nur ein paar tausend Athener und ihre Verbündeten aus Platäi. Es sollte ein einfacher Sieg werden. Aber Geschichte lässt sich nicht vorhersagen. Die Perserkriege begannen nicht mit Marathon. Sie begannen mit einem Aufstand. 499 v. Chr. Erhoben sich die griechischen Städte in Kleinasien gegen ihre persischen Herren. Aristagoras von Milet führte die Rebellion an. Stellen Sie sich vor, wie er vor den Athenern steht. Seine Hände zittern vor Aufregung. Helft uns, fleht er. Wir sind eure Brüder. Wir sprechen eure Sprache. Wir verehren eure Götter. Athen zögerte. Sparta lehnte ab. Aber schließlich schickten die Athener 20 Schiffe. Nur 20. Eine winzige Flotte gegen das größte Reich der Welt. Diese Schiffe segelten nach Osten. Sie halfen dabei, die persische Hauptstadt Sardes zu verbrennen. Dann segelten sie wieder heim. König Dareios war wütend. Wer wagten es, diese unbedeutenden Griechen seine Städte anzugreifen? Ein Diener sollte ihn dreimal täglich daran erinnern. Herr, gedenke der Athener. Der mächtigste König der Welt würde diese Beleidigung nicht vergessen. Der ionische Aufstand wurde niedergeschlagen. Brutal, Milet wurde zerstört. Seine Bewohner getötet oder versklavt. Aber Dareios war noch nicht zufrieden. Er wollte Rache. Er wollte Athen brennen sehen. Er wollte ganz Griechenland unterwerfen. Vor 490 Volts Christus landete die erste persische Strafexpedition. General Artaphernes und Hippias führten sie an. Hippias war ein alter athenischer Tyrann. Die Perser wollten ihn wieder an die Macht bringen. Stellen Sie sich vor, wie die Athener sich fühlten. Verrat und Invasion zugleich. Die Perser landeten bei Marathon. Warum dort? Der Strand war breit genug für ihre Kavallerie. Von dort konnten sie direkt nach Athen marschieren. Alles schien perfekt geplant. Aber sie hatten Miltiades nicht eingerechnet. Miltiades war ein athenischer General mit persischer Erfahrung. Er kannte ihre Taktiken, ihre Stärken und Schwächen. Wir müssen schnell handeln, sagte er zu seinen Männern. Bevor ihre Kavallerie organisiert ist, die Athener marschierten nach Marathon. 10.000 Mann. Dazu 1.000 Plataeer, gegen mindestens 25.000 Perser. Die Griechen standen in der Falle. Das Meer hinter sich, der Feind vor sich. Flucht war unmöglich. Denken Sie an die Nacht vor der Schlacht. Athenische Soldaten schärften ihre Speere, beteten zu den Göttern, schrieben Abschiedsbriefe an ihre Familien. Viele würden den nächsten Sonnenuntergang nicht erleben. Aber sie kämpften für mehr als ihr Leben. Sie kämpften für die Freiheit. Miltiades hatte einen kühnen Plan. Er schwächte das Zentrum seiner Linie, verstärkte die Flügel. Als die Perser angriffen, wichen die Griechen in der Mitte zurück. Die Perser drängten vor. Dann schlossen sich die griechischen Flügel wie eine Zange. Die Perser waren umzingelt. Das Gemetzel war schrecklich. Tausende Perser starben. Ihre Leichen bedeckten den Strand. Die Überlebenden flohen zu ihren Schiffen. Aber Miltiades gab keine Ruhe. Nach Athen. Srenia, die Perser könnten versuchen, die schutzlose Stadt zu nehmen. Ein Läufer rannte die 42 Kilometer nach Athen. Philippides? Oder war es Eukles? Die Überlieferung ist unklar. Aber seine Botschaft war eindeutig. Wir haben gesiegt. Dann brach er tot zusammen. Sein Lauf wurde zur Legende. Heute laufen Millionen Menschen Marathon. In Erinnerung an diesen ersten Boten des Sieges. Die Perser gaben nicht auf. 10 Jahre später kam Xerxes. Dareios Sohn wollte das Werk seines Vaters vollenden. aber diesmal kommen er mit allem, was das persische Reich bieten konnte. 1 Million Soldaten, behauptet Herodot, wahrscheinlich übertrieben, aber es waren gewaltige Massen. Xerxes baute eine Brücke über den Hellespont. Seine Armee marschierte von Asien nach Europa. Stellen Sie sich diesen endlosen Zug vor. Perser, Meder, Skythen, Ägypter, Krieger aus 100 Völkern. Ihre Waffen glitzerten in der Sonne. Ihre Fahnen flatterten im Wind. Die Erde bebte unter ihren Füßen. Bei den Thermopylen stellten sich ihnen 300 Spartaner entgegen. König Leonidas führte sie an. Dann werden wir im Schatten kämpfen, antwortete ein Spartaner, als man ihm sagte, die persischen Pfeile würden die Sonne verdunkeln. 3 Tage hielten sie, dann starben sie alle, aber sie hatten Zeit erkauft. Die griechische Flotte kämpfte bei Salamis. Themistokles, der kluge Athener, lockte die Perser in eine Falle. In den engen Gewässern konnten die Perser ihre Überzahl nicht nutzen. Griechische Trieren rammten die schwerfälligen persischen Schiffe. Xerxes saß auf einem goldenen Thron und sah seine Flotte sinken. Bei Plataea fiel die Entscheidung. 479 v. Christ besiegten die vereinten Griechen das persische Heer vernichtend. Mardonius, der persische General, fiel im Kampf. Die Invasion war gescheitert, aber die Kriege gingen weiter. 30 Jahre kämpften Griechen und Perser um die Vorherrschaft in der Ägäis. Erst 449 vor Christus brachte der Friede des Kallias Ruhe. Griechenland blieb frei. Das kleine David hatte den mächtigen Goliath besiegt. Die Perserkriege veränderten alles. Sie gaben den Griechen Selbstvertrauen. Sie zeigten, dass freie Menschen stärker kämpfen als Sklaven. Sie bewiesen, dass Mut wichtiger ist als Zahlen. Aus diesen Kriegen erwuchs das goldene Zeitalter Athens. Die Siege von Marathon und Salamis machten Demokratie und Philosophie möglich. Das goldene Zeitalter Athens. Stellen Sie sich vor, wie die Morgensonne über die Akropolis aufgeht. Athen ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Die Perser sind besiegt. Die Stadt pulsiert vor Leben und Energie. Auf der Agora diskutieren Bürger über Politik. In den Werkstätten entstehen Meisterwerke. Philosophen stellen Fragen, die niemand zuvor gewagt hat. Dies ist das goldene Zeitalter. Eine Zeit, als Menschen glaubten, sie könnten die perfekte Gesellschaft erschaffen. Perikles führt diese Revolution an. Stellen Sie sich einen Mann vor, der mit goldenen Worten sprechen kann. Seine Reden bewegen ganze Menschenmengen. Wir sind eine Schule für ganz Griechenland, verkündet er stolz. Unter seiner Führung wird Athen zur ersten echten Demokratie der Welt. Nicht perfekt. Frauen, Sklaven und Fremde sind ausgeschlossen. Aber es ist ein Anfang. Jeden Morgen strömen tausende Bürger zur Volksversammlung. Bauern und Handwerker sitzen neben reichen Kaufleuten. Jeder hat eine Stimme. Jeder kann sprechen. Denken Sie an einen einfachen Töpfer, der aufsteht und dem mächtigsten General Athens widerspricht. Das wäre in Sparta undenkbar gewesen. Hier ist es Alltag. Die Demokratie bringt ungeahnte Energien frei. Bürger fühlen sich verantwortlich für ihre Stadt. Sie kämpfen härter, arbeiten fleißiger, denken kreativer. Athen wird zur reichsten Stadt Griechenlands. Silber aus den Minen von Laurion füllt die Staatskasse. Tribut von 100 Bundesgenossen macht die Stadt noch reicher. Perikles hat große Pläne für diesen Reichtum. Wir werden Athen so schön machen, dass kommende Generationen staunen werden, verspricht er. Das Bauprogramm beginnt. Tausende Handwerker strömen nach Athen. Marmor wird aus fernen Steinbrüchen herangeschafft. Die größten Künstler der Zeit wetteifern um Aufträge. Der Parthenon erhebt sich über der Stadt. Denken Sie an Phidias, den großen Bildhauer, wie er die riesige Athena-Statue aus Gold und Elfenbein formt. Seine Hände zittern vor Ehrfurcht. Er erschafft nicht nur Kunst. Er erschafft ein Symbol für den Geist Athens. Weisheit, Schönheit und Macht in perfekter Harmonie. Aber Athens Größe zeigt sich nicht nur in Stein. Die Stadt wird zum Magneten für brillante Köpfe. Anaxagoras kommt aus Kleinasien. Er lehrt, dass die Sonne ein glühender Stein ist. Das klingt harmlos, aber es ist revolutionär. Zum ersten Mal erklärt jemand Naturphänomene ohne Götter. Sokrates wandelt durch die Straßen Athens. Dieser seltsame Mann mit der platten Nase stellt allen dieselbe Frage: Was ist Tugend? Junge Männer folgen ihm. Sie lernen zu zweifeln, zu hinterfragen, zu denken. Die athenische Elite ist alarmiert. Dieser Mann verdirbt die Jugend, aber seine Schüler werden die Philosophie revolutionieren. Im Theater von Dionysos entstehen die ersten Tragödien. Aischylos zeigt menschliches Leiden. Sophokles erforscht das Schicksal. Euripides wagt es, Götter zu kritisieren. Stellen Sie sich vor, wie tausende Zuschauer gebannt einer Aufführung folgen. Sie weinen, sie lachen, sie denken über ihr eigenes Leben nach. Die Komödie ist noch kühner. Aristophanes verspottet Politiker auf offener Bühne. Er macht sich über Sokrates lustig, über Perikles, sogar über die Götter. In anderen Städten würde das den Tod bedeuten. In Athen ist es Unterhaltung, freie Meinungsäußerung in ihrer reinsten Form. Herodot sammelt Geschichten aus aller Welt. Er will verstehen, warum die Griechen die Perser besiegt haben. Seine Historien werden zum ersten Geschichtsbuch der Menschheit. Nicht Götter lenken die Ereignisse. Menschen treffen Entscheidungen. Menschen machen Geschichte. Thukydides geht noch weiter. Er analysiert den kommenden Krieg mit kalter Logik. Macht korrumpiert. Demokratie kann zu Mobherrschaft werden. Seine Warnungen sind zeitlos, aber niemand hört auf ihn. Die Medizin macht gewaltige Fortschritte. Hippokrates von Kos revolutioniert die Heilkunst. Krankheiten haben natürliche Ursachen. Nicht Götter senden sie. Ärzte können heilen durch Beobachtung und Erfahrung. Der Hippokratische Eid verpflichtet Ärzte bis heute. Frauen sind von der Politik ausgeschlossen, aber sie prägen die Kultur. Aspasia, Perikles Geliebte, führt einen berühmten Salon. Intellektuelle treffen sich in ihrem Haus. Sie diskutieren Philosophie, Literatur, Politik. Diese kluge Frau beeinflusst die mächtigsten Männer Athens. Die Sophisten kommen aus allen Teilen Griechenlands. Sie lehren Rhetorik, die Kunst der Überredung. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, verkündet Protagoras. Eine gefährliche Idee. Wenn es keine absoluten Wahrheiten gibt, was hält die Gesellschaft zusammen? Doch Schatten fallen über die goldene Stadt. Sparta fürchtet Athens Macht. Athen will seine Vormachtstellung verteidigen. Griechenland spaltet sich in zwei Lager. Bruder kämpft gegen Bruder. Der Peloponnesische Krieg beginnt. Eine schreckliche Pest tötet ein Drittel der Bevölkerung. Perikles stirbt. Die Demokratie wird radikaler. Demagogen gewinnen Einfluss. Vernünftige Stimmen werden übertönt. Die Stadt, die Weisheit verehrte, macht immer törichtere Entscheidungen. Die katastrophale Expedition nach Sizilien wird zum Wendepunkt. Tausende Athener sterben in den Steinbrüchen von Syrakus. Die Flotte ist verloren. Die Macht ist gebrochen. Der Traum von der perfekten Gesellschaft verwandelt sich in einen Albtraum. Jahre später kapituliert Athen. Die Mauern werden geschleift, die Demokratie abgeschafft. Das goldene Zeitalter ist vorbei, aber seine Ideen leben weiter. Demokratie, freies Denken, künstlerische Schönheit. Diese Geschenke Athens prägen die Welt bis heute. Athens größte Lektion war vielleicht seine Tragik. Selbst die brillanteste Zivilisation kann scheitern. Hochmut kommt vor dem Fall. Aber der menschliche Geist ist unsterblich. Die Ideen des goldenen Zeitalters inspirieren uns noch heute. Der Peloponnesische Krieg. Bruderkampf der Griechen. Stellen Sie sich zwei Brüder vor, die sich nach Jahren der Eifersucht endlich gegenüberstehen. Der eine ist reich und brillant, der andere stark und diszipliniert. Beide glauben, sie hätten recht. Beide sind bereit zu sterben für ihre Überzeugungen. Dies ist die Geschichte von Athen und Sparta. Ein Krieg, der fast 3 Jahrzehnte dauerte und die griechische Welt für immer veränderte. Die Spannungen hatten sich über Jahre aufgebaut. Athen war reich geworden durch Handel und Tribute. Sparta fürchtete diese wachsende Macht. Die Athener werden uns alle versklaven, flüsterten spartanische Krieger. In Athen dachte man anders. Die Spartaner sind eifersüchtig auf unseren Erfolg, sagten athenische Politiker. Beide Seiten hatten recht, beide lagen falsch. Thukydides, der große Historiker, erlebte diesen Krieg mit. Er sah, wie zwei Supermächte Griechenland in ein Schlachtfeld verwandelten. Es war unvermeidlich, schrieb er später. Wenn eine aufstrebende Macht eine etablierte herausfordert, folgt meist Krieg. Seine Worte klingen noch heute wahr. Der Krieg begann fast zufällig. Ein Streit zwischen Korkyra und Korinth. Kleinigkeiten. Aber in einer gespannten Welt können Kleinigkeiten Lawinen auslösen. Athen unterstützte Korkyra. Sparta stand zu Korinth. Plötzlich standen sich die Giganten gegenüber. Perikles hatte einen Plan. Athen würde sich hinter seine langen Mauern zurückziehen. Die Flotte würde die Küsten Spartas verwüsten. Die Spartaner konnten Athens Mauern nicht durchbrechen. Zeit war auf Athens Seite. Es war ein kluger Plan. Aber Pläne überleben selten den ersten Kontakt mit der Realität. Die Pest kam aus dem Nichts. Eine schreckliche Krankheit, die sich in der überfüllten Stadt ausbreitete. Denken Sie an Menschen, die hilflos zusehen, wie ihre Familien sterben. Körper stapelten sich in den Straßen. Der Gestank des Todes lag über der einst so prächtigen Stadt. Ein Drittel der Bevölkerung starb, darunter Perikles selbst. Mit Perikles starb auch die Weisheit. Demagogen übernahmen die Macht. Kleon war der schlimmste von ihnen. Ein Gerber, der große Reden hielt. Er versprach schnelle Siege. Einfache Lösungen für komplexe Probleme. Das Volk liebte ihn. Die Vernunft weinte. Sparta kämpfte anders. Ihre Hopliten marschierten jedes Jahr nach Attika. Sie verwüsteten die Felder, brannten die Olivenhaine nieder. Aber sie konnten die Mauern nicht bezwingen. Es war frustrierend. Spartaner waren Krieger, keine Belagerer. Brasidas veränderte das Spiel. Dieser brillante spartanische General führte seine Truppen nach Norden. Er eroberte athenische Kolonien in Thrakien. Plötzlich war Athens Lebensader bedroht. Ohne thrakisches Silber und Getreide würde die Stadt verhungern. Der Frieden des Nikias brachte eine Atempause. Beide Seiten waren erschöpft. Die Toten waren zu zahlreich, die Kosten zu hoch. Für wenige Jahre kehrte Ruhe ein. Aber es war nur die Ruhe vor dem Sturm. Alkibiades zerstörte den Frieden. Dieser brillante, aber skrupellose Politiker träumte von Größe. Warum sollten wir uns mit Griechenland begnügen? Srenia, fragte er. Sizilien wartet auf uns. Karthago. Die ganze Welt. Seine Worte waren Gift für eine bereits kranke Demokratie. Die sizilianische Expedition wurde zu Athens größtem Fehler. Stellen Sie sich vor, wie tausende junger Athener ihre Heimat verließen. Ihre Mütter weinten am Hafen, ihre Väter schwenkten Fahnen. Niemand ahnte, dass die meisten nie zurückkehren würden. In Sizilien wartete eine Falle. Syrakus war keine schwache Kolonie. Es war eine mächtige Stadt mit starken Verbündeten. Sparta schickte Hilfe. Der athenische Traum von einem westlichen Imperium wurde zum Albtraum. Die Flotte sank im Hafen von Syrakus. Die Soldaten starben in den Steinbrüchen. Alkibiades hatte längst die Seiten gewechselt. Dieser Verräter beriet jetzt Sparta. Er kannte alle athenischen Geheimnisse, alle Schwächen. Seine Informationen halfen den Feinden seiner Heimat. Verrat ist das schärfste Schwert im Krieg. Die letzten Jahre waren pure Verzweiflung. Athen kämpfte mit dem Mut der Hoffnungslosigkeit. Junge Männer und alte Väter griffen zu den Waffen. Sogar Sklaven wurden befreit, um zu kämpfen. Die Stadt hatte nichts mehr zu verlieren. Lysander beendete das Leiden. Dieser kalte, spartanische Admiral blockierte den Hellespont. Ohne Getreide aus dem Schwarzen Meer verhungerte Athen. Die stolze Stadt kapitulierte schließlich. Ihre Mauern wurden geschleift, ihre Flotte verbrannt, ihre Demokratie abgeschafft. Aber wer hatte wirklich gewonnen? Sparta herrschte über ein verwüstetes Griechenland. Die Städte waren arm, die Bevölkerung dezimiert. Der Handel lag brach. Die griechische Kultur hatte schwer gelitten. Es war ein Pyrrhus-Sieg im wahrsten Sinne. Die Perser lachten sich ins Fäustchen. Während die Griechen sich gegenseitig zerfleischten, gewannen sie ihre verlorenen Gebiete zurück. Lysanders Gold kam aus persischen Schatzkammern. Die Erben von Xerxes hatten ihre Rache bekommen. Der Peloponnesische Krieg lehrte eine bittere Lektion. Bürgerkriege haben keine Gewinner, nur Verlierer. Die griechische Einheit war für immer zerbrochen. Niemals wieder würden sich alle Griechen gegen einen gemeinsamen Feind vereinen. Die Zeit der persischen Kriege war vorbei. Die Zeit der Schwäche hatte begonnen. Aber aus Asche kann Neues wachsen. Im Norden, in einem Land namens Makedonien, wuchs ein Junge heran. Sein Name war Alexander. Er würde die griechische Welt wieder vereinen, nicht durch Demokratie, sondern durch Eroberung. Die Zukunft gehörte den Königen, nicht den Bürgern. Makedonien erhebt sich. Stellen Sie sich einen Mann vor, der nur ein Auge hat, aber trotzdem weiter sieht als alle anderen. Philipp von Makedonien steht auf den Zinnen seiner Festung in Pella. Unter ihm erstreckt sich ein raues Land voller Krieger und Bauern. Südlich liegen die zersplitterten griechischen Stadtstaaten. Sie kämpfen immer noch gegeneinander. Sie haben aus dem Peloponnesischen Krieg nichts gelernt. Aber Philipp hat gelernt. Er wird ihre Schwäche zu seiner Stärke machen. Makedonien war lange Zeit das vergessene Land am Rande der griechischen Welt. Die Athener nannten die Makedonen Barbaren, Halbgriechen bestenfalls. Sie sprachen einen seltsamen Dialekt. Ihre Könige tranken unverdünnten Wein. Ihre Krieger kämpften wie wilde Tiere. Für die zivilisierten Griechen waren sie Wilde aus dem Norden. Aber diese Barbaren hatten etwas, was die Griechen verloren hatten: Einigkeit. Während Athen, Sparta und Theben sich in endlosen Kriegen erschöpften, sammelte Makedonien seine Kräfte. Philipp verstand das Spiel der Macht besser als jeder griechische Politiker. Als junger Mann war Philipp Geisel in Theben gewesen. Dort lernte er von den besten Generälen Griechenlands. Er studierte ihre Taktiken, ihre Waffen, ihre Schwächen. Epaminondas, der große thebanische Feldherr, lehrte ihn die schräge Schlachtordnung. Philipp vergaß diese Lektionen nie. Zurück in Makedonien revolutionierte er die Armee. Die makedonische Phalanx wurde zu einer neuen Art von Kriegsmaschine. Stellen Sie sich eine Mauer aus Speeren vor. 6 Meter lange Sarissen, die wie ein Nadelkissen vorragten. Dahinter standen disziplinierte Soldaten in dichten Reihen. Diese Formation war unaufhaltsam. Aber Philipp war mehr als nur ein General. Er war ein Diplomat, ein Meister der Bestechung und Überredung. Es gibt keine Festung, die ein mit Gold beladener Esel nicht erobern kann, pflegte er zu sagen. Makedonisches Gold öffnete mehr Türe als makedonische Schwerter. Seine Strategie war brillant einfach. Teile und herrsche. Während die Griechen sich bekämpften, eroberte er ihre Nachbarn, Illyra im Westen, Thraker im Osten. Schritt für Schritt umzingelte er die zerstrittenen Stadtstaaten. Erst als es fast zu spät war, erkannten sie die Gefahr. Demosthenes war der Erste, der Alarm schlug. Dieser große athenische Redner donnerte seine Philippiken über die Agora. "Dieser Mann aus dem Norden wird uns alle versklaven", warnte er. Seine Reden waren Meisterwerke der Rhetorik. Aber Worte können keine Armeen aufhalten. Philipp bewegte sich wie ein Schachspieler. Jeder Zug war durchdacht. Er eroberte Amphipolis und kontrollierte die Goldminen von Pangaion. Reichtum strömte nach Makedonien. Mit diesem Gold kaufte er Söldner, bestach Politiker, finanzierte seine Kriege. Die Schlacht um Olynt zeigte seine Skrupellosigkeit. Diese reiche Stadt hatte ihm Widerstand geleistet. Philipp belagerte sie geduldig. Als sie fiel, ließ er sie vollständig zerstören. Die Bewohner wurden versklavt. Das war seine Botschaft an alle anderen. Widerstand führt zur Vernichtung. Aber Philipp war klug genug, auch Großzügigkeit zu zeigen. Besiegte Feinde wurden oft zu Verbündeten gemacht. Gefangene Soldaten wurden in seine Armee eingegliedert. Er verstand die Kunst der Integration. Ein erobertes Volk war nützlicher als ein zerstörtes. Seine Heiratspolitik war ebenso geschickt. Philipp hatte 7 Frauen aus verschiedenen Ländern geheiratet. Jede Hochzeit war ein Bündnis. Jede Frau brachte politische Vorteile. Seine 4. Frau, Olympias von Epirus, gebar ihm einen Sohn. Dieses Kind würde die Welt erobern. Sein Name war Alexander. Der Heilige Krieg bot Philipp seine größte Chance. Die Phokier hatten das Heiligtum von Delphi geplündert. Ganz Griechenland war empört. Philipp bot sich als Rächer an. Er marschierte südwärts als Verteidiger der Religion. Wer konnte das kritisieren? Nach dem Sieg über die Phokier war Philipp Herr über Zentralgriechenland. Der barbarische König kontrollierte jetzt das heiligste Heiligtum der Griechen. Die Ironie war perfekt. Die zivilisierten Griechen mussten jetzt dem Barbaren gehorchen. Die letzte Koalition bildete sich zu spät. Athen und Theben, alte Feinde, vereinten sich gegen die makedonische Bedrohung. Bei Chaironeia trafen sich die Armeen. Es war der entscheidende Kampf um die Zukunft Griechenlands. Die Schlacht war hart umkämpft. Die Griechen kämpften mit der Verzweiflung freier Männer. Aber Philipps Armee war überlegen. Die makedonische Kavallerie, geführt vom 18-jährigen Alexander, entschied die Schlacht. Die griechische Freiheit starb an einem Sommertag. Nach Chaironeia war Philipp großzügig im Sieg. Er zerstörte Athen nicht. Er versklavte Theben nicht. Stattdessen schuf er den Korinthischen Bund. Alle Griechen sollten unter makedonischer Führung gegen Persien kämpfen. Aus Feinden wurden Verbündete. Aus Chaos wurde Ordnung. Aber Philipp erlebte seinen größten Triumph nicht. Bei der Hochzeit seiner Tochter erstach ihn sein Bodyguard Pausanias. War es ein persönlicher Racheakt? Ein politisches Komplott? Niemand weiß es genau. Der große König starb auf dem Höhepunkt seiner Macht. Alexander erbte mehr als nur ein Königreich. Er erbte eine Revolution. Philipp hatte die griechische Welt für immer verändert. Die Zeit der unabhängigen Stadtstaaten war vorbei. Die Zukunft gehörte den Imperien. Der Sohn würde vollenden, was der Vater begonnen hatte. Alexander der Große, Eroberung der Welt. Stellen Sie sich einen 20-jährigen Jungen vor, der von seinem Balkon auf die Welt blickt. Seine Augen brennen vor Ehrgeiz. Sein Herz pocht vor Ungeduld. Alexander hat soeben den makedonischen Thron bestiegen. Aber Makedonien ist ihm zu klein. Griechenland ist ihm zu klein. Die ganze bekannte Welt scheint ihm zu klein. Dieser junge Mann will Unsterblichkeit. Er will Ruhm, der die Ewigkeit überdauert. Die Griechen dachten, seine Jugend sei eine Schwäche. Theben wagte es zu rebellieren. Ein Fehler. Alexander marschierte südwärts wie ein Sturm. Die stolze Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Nur das Haus des Dichters Pindar blieb stehen. Der junge König respektierte Poesie. Aber Rebellion vernichtete er ohne Gnade. Seine Generäle zweifelten an seinem Persienfeldzug. »Du bist zu jung«, warnten sie. »Das Reich ist zu groß. Dareios hat 1 Million Soldaten.« Alexander lächelte nur. Er hatte andere Pläne. Während seine Feinde in Zahlen dachten, dachte er in Träumen. Träume sind mächtiger als Armeen. Der Übergang über den Hellespont war symbolisch. Alexander warf seinen Speer auf asiatischem Boden. »Ich nehme Asien als Geschenk der Götter«, verkündete er. Dann ritt er nach Troja. Dort ehrte er Achilles, seinen Helden aus Homers Ilias. Die Vergangenheit sollte die Zukunft inspirieren. Am Granikos traf er zum ersten Mal auf persische Truppen. Die Schlacht hätte sein Ende sein können. Persische Reiter umzingelten ihn. Schwerter funkelten um seinen Kopf. Ein Hieb spaltete seinen Helm. Nur der schnelle Eingriff von Kleitos rettete ihm das Leben. Alexander war sterblich. Aber er kämpfte, als wäre er ein Gott. Die Belagerung von Halikarnassos zeigte seine Hartnäckigkeit. Die Festung schien uneinnehmbar. Monat um Monat bombardierten seine Katapulte die Mauern. Seine Soldaten gruben Tunnel. Sie errichteten Belagerungstürme. Alexander selbst kämpfte in vorderster Linie. Ein König, der das Blut seiner Männer teilte, war unbesiegbar. Bei Issos stand ihm Dareios selbst gegenüber. Der Perserkönig kam mit goldenen Ketten und edelsteinbesetzten Waffen. Alexander ritt auf Bukephalos, seinem schwarzen Hengst. Zwei Welten prallten aufeinander. Die alte Ordnung gegen die neue, das Schicksal gegen den Willen. Denken Sie an den Moment, als die Armeen aufeinander stießen. Hunderttausende Männer schrien und kämpften. Staub und Blut verdunkelten die Sonne. In diesem Chaos suchte Alexander nach Dareios, König gegen König. Aber der Perserkönig floh. Seine Armee folgte ihm. Ein Reich fiel durch die Feigheit eines Mannes. Die Eroberung von Tyros war sein Meisterstück. Die Inselstadt schien unerreichbar. Bauen wir eine Brücke, befahl Alexander. Seine Ingenieure schütteten einen Damm auf, Stein um Stein, Tag um Tag. Monate vergingen, die Tyrer spotteten. Aber Alexander gab niemals auf. Als die Stadt fiel, verstanden alle, dieser Mann konnte Unmögliches möglich machen. In Ägypten empfingen ihn die Priester als Befreier. Sie krönten ihn zum Pharao. In der Oase Siwa verkündete das Orakel, er sei Sohn des Zeus. War es Wahrheit oder Politik? Alexander glaubte daran. Seine Soldaten auch. Ein göttlicher König war unaufhaltbar. Gaugamela wurde zur entscheidenden Schlacht. Dareios hatte die größte Armee der Geschichte versammelt. Kriegselefanten aus Indien, Sichelwagen aus Persien, Reiter aus Skythien. Alexanders Armee wirkte winzig dagegen. Aber Größe ist nicht alles. Geschick schlägt Masse. Alexander durchbrach das persische Zentrum wie ein Blitz. Geradewegs auf Dareios zu. Wieder floh der Perserkönig. Sein Reich zerbrach mit seiner Flucht. Babylon öffnete die Tore. Susa ergab sich. Persepolis, die stolze Hauptstadt, wurde geplündert und verbrannt. War es Rache für die Zerstörung Athens oder jugendlicher Übermut? Später bereute Alexander diese Tat, aber erobern war leichter als herrschen. Alexander versuchte, Ost und West zu vereinen. Er heiratete persische Prinzessinnen, zwang seine Generäle zu Mischin, übernahm persische Bräuche. Seine Makedonen waren empört. Sie wollten Eroberer sein, keine Brüder ihrer Feinde. Der Zug nach Indien wurde zur größten Herausforderung. König Poros stellte sich ihm mit Kriegselefanten. Alexander siegte, aber sein Pferd Bukephalos starb. Der treue Gefährte so vieler Schlachten lag im fremden Land. Alexander weinte wie ein Kind. Selbst Götter können trauern. Am Fluss Hyphasis machten seine Soldaten Schluss. Sie weigerten sich weiterzugehen. 12 Jahre waren sie marschiert. Von Makedonien bis Indien. Sie wollten nach Hause. Alexander tobte. Er drohte. Er bettelte. Aber seine Männer blieben hart. Selbst Alexander konnte nicht gegen die Erschöpfung seiner Armee kämpfen. Die Rückkehr durch die gedrosische Wüste wurde zur Katastrophe. Tausende starben vor Durst. Alexander teilte sein Wasser mit den Soldaten. Er ging zu Fuß. Wenn seine Männer zu Fuß gingen. Führung bedeutete Vorbild sein. In Babylon plante er neue Eroberungen. Arabien sollte fallen. Dann vielleicht das westliche Mittelmeer. Die Welt war nicht genug für seinen Ehrgeiz. Aber die Götter hatten andere Pläne. Fieber erfasste ihn. 12 Tage kämpfte er gegen den Tod. Dann gab sein Körper auf. Wem hinterlässt du das Reich? Srenje, fragten seine Generäle. Dem Stärksten, flüsterte Alexander. Es waren seine letzten Worte. Mit 33 Jahren starb der größte Eroberer der Geschichte. Er hatte die Welt verändert, aber er hatte keine Zeit gehabt, sie zu ordnen. Alexanders wahre Eroberung war nicht territorial. Es war kulturell. Er verschmolz Ost und West. Griechische Städte entstanden von Ägypten bis Afghanistan. Griechische Ideen verbreiteten sich bis nach Indien. Die Welt wurde zum ersten Mal wirklich verbunden. Die hellenistischen Königreiche. Stellen Sie sich vor, wie sich Alexanders Generäle um seinen Sarg versammeln. Babylon im Jahr 323. Der größte Eroberer der Geschichte liegt tot da. Sein Reich erstreckt sich von Makedonien bis Indien. Aber wer soll es regieren? Seine Erben sind ein geisteskranker Halbbruder und ein ungeborenes Kind. Die Diadechen, die Nachfolger, blicken sich an. Jeder denkt dasselbe. Warum nicht ich? Was folgte, war ein Kampf, der 40 Jahre dauerte. Bruder kämpfte gegen Bruder, Freund gegen Freund. Diese Männer hatten gemeinsam die Welt erobert. Jetzt zerfleischten sie sich um die Beute. Aber aus diesem Chaos entstanden neue Welten. Griechische Kultur verbreitete sich weiter als je zuvor. Ptolemaios war der klügste von ihnen. Während die anderen um Makedonien kämpften, sicherte er sich Ägypten. Das reiche Niltal war eine Festung. Wüsten schützten es vor Feinden. Der Handel mit Afrika und Arabien machte es reich. Ptolemaios gründete eine Dynastie, die 300 Jahre herrschte. Alexandria wurde zu seinem Meisterwerk. Denken Sie an eine Stadt, die griechischer war als Athen. Breite Straßen kreuzten sich rechtwinklig. Der berühmte Leuchtturm führte Schiffe aus aller Welt in den Hafen. Hier trafen sich Ost und West. Griechische Philosophen diskutierten mit ägyptischen Priestern. Jüdische Gelehrte übersetzten ihre Schriften ins Griechische. Die große Bibliothek war Ptolemaios' Traum. Alle Bücher der Welt sollten hier gesammelt werden. Wissenschaftler erhielten Stipendien. Sie mussten nur forschen und denken. Eratosthenes berechnete den Erdumfang. Euklid entwickelte die Geometrie. Archimedes erfand Maschinen, die wie Zauberei wirkten. Wissen wurde zur wertvollsten Ware. Seleukos erhielt den größten Teil. Von Syrien bis Afghanistan herrschte er über Dutzende Völker. Sein Reich war ein Mosaik aus Kulturen. Griechische Städte entstanden in der Wüste. Antiochia rivalisierte mit Alexandria. Seleukeia konkurrierte mit Babylon. Überall vermischten sich griechische und orientalische Traditionen. Baktrien wurde zu einem griechischen Wunder. Stellen Sie sich griechische Könige vor, die in den Bergen Afghanistans herrschen. Ihre Münzen zeigen griechische Götter neben indischen Gottheiten. Ihre Statuen verbinden hellenische Schönheit mit buddhistischer Spiritualität. Hier entstand eine neue Kunst, eine neue Kultur. Die Frauen dieser Zeit waren revolutionär. Kleopatra I. regierte Ägypten allein. Berenike II. Führte Armeen in die Schlacht. Laodike manipulierte Könige und Königreiche. Diese Königinnen waren mächtiger als die meisten Männer ihrer Zeit. Der Hellenismus befreite Frauen von vielen antiken Beschränkungen. Religion wurde kosmopolitisch. Griechische Götter reisten nach Indien. Ägyptische Götter zogen nach Rom. Isis wurde zur universellen Muttergöttin. Mithras fand Anhänger von Persien bis Britannien. Zum ersten Mal entstanden wirklich internationale Religionen. Die Welt wurde kleiner. Wissenschaft blühte wie nie zuvor. Hipparchus kartografierte die Sterne. Herophilos sezierte menschliche Körper. Apollonios löste mathematische Probleme, die erst Jahrhunderte später wieder verstanden wurden. Der Hellenismus war das erste wissenschaftliche Zeitalter der Geschichte, aber die Königreiche schwächelten auch. Bürgerkriege zerrieben ihre Kräfte. Die Seleukiden verloren erst Baktrien, dann Parthien. Die Ptolemäer verfielen in Dekadenz und Inzest. Nur noch ihre Namen erinnerten an Alexander. Ihre Macht war längst dahin. Rom wartete geduldig. Diese neue Macht im Westen verstand die Schwäche der griechischen Könige. Ein nach dem anderen wurden sie herausgefordert, besiegt, unterworfen. Makedonien fiel zuerst. Das Seleukidenreich zerbröckelte. Ägypten hielt am längsten durch. Die letzte Kleopatra kämpfte verzweifelt um ihr Erbe. Sie verführte Julius Caesar, später Mark Antonius. Ihre Schönheit war ihre Waffe. Ihre Intelligenz, ihr Schild. Aber auch sie konnte das Unvermeidliche nur verzögern. Bei Actium sank die letzte griechische Flotte. Mit ihr starb die hellenistische Unabhängigkeit. Doch der wahre Sieg gehörte der griechischen Kultur. Rom eroberte Griechenland militärisch. Aber Griechenland eroberte Rom kulturell. Römische Kinder lernten griechische Gedichte. Römische Philosophen studierten griechische Denker. Römische Künstler kopierten griechische Statuen. Die hellenistische Kunst veränderte die Welt für immer. Die Venus von Milo, der Laokoon, der Koloss von Rhodos. Diese Meisterwerke zeigten menschliche Emotionen wie nie zuvor. Freude und Schmerz, Liebe und Verzweiflung, Triumph und Niederlage. Kunst wurde menschlich. Handel verband die Kontinente. Seidenwege führten nach China. Gewürzrouten nach Indien. Elfenbein kam aus Afrika. Gold aus Nubien. Zum ersten Mal war die Welt wirklich global. Alexander hatte den Grundstein gelegt. Seine Nachfolger vollendeten das Werk. Die griechische Sprache wurde zur Lingua Franca. Von Marseille bis Afghanistan sprachen gebildete Menschen Griechisch. Das Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben. Nicht auf Aramäisch oder Lateinisch. Griechisch war die Sprache der Zivilisation geworden. Philosophie tröstete die Menschen in unsicheren Zeiten. Epikur lehrte die Freude am einfachen Leben. Die Stoiker predigten innere Ruhe, trotz äußerer Stürme. Skeptiker lehrten gesunden Zweifel. Diese Schulen halfen den Menschen, in einer chaotischen Welt Sinn zu finden. Als die letzten hellenistischen Könige starben, trauerte niemand um sie. Aber ihre Kultur lebte weiter. In römischen Villen, in christlichen Kirchen, in islamischen Bibliotheken. Der Hellenismus hatte etwas Unsterbliches geschaffen. Eine Zivilisation, die alle Grenzen überwand. Alexanders wahrer Triumph war nicht seine Eroberung. Es war diese kulturelle Revolution. Ost und West wurden für immer verbunden. Die Welt wurde zu einem einzigen großen Kulturraum. Das war sein Vermächtnis. Das war seine Unsterblichkeit. Unter römischer Herrschaft, das Erbe lebt weiter. Stellen Sie sich vor, wie römische Soldaten durch die Straßen von Korinth marschieren. Das Jahr ist 146 vor Christus. Die stolze griechische Stadt brennt. Ihre Kunstwerke werden nach Rom geschleppt. Ihre Bewohner werden versklavt. Der römische General Mummius lässt die Stadt dem Erdboden gleichmachen. Die griechische Unabhängigkeit ist tot. Aber ist die griechische Seele wirklich besiegt? Rom hatte Griechenland erobert, aber es konnte den griechischen Geist nicht zerstören. Schon bald strömten griechische Lehrer nach Rom. Sie unterrichteten die Kinder der Eroberer. Römische Aristokraten sandten ihre Söhne nach Athen. Dort sollten sie echte Bildung erhalten. Der Besiegte wurde zum Lehrer des Siegers. Cicero sprach fließend Griechisch. Julius Caesar zitierte Homer im Senat. Marc Aurel schrieb seine Gedanken auf Griechisch nieder. Diese mächtigen Römer waren im Herzen Griechen geworden. Das eroberte Griechenland nahm seinen wilden Eroberer gefangen, schrieb der Dichter Horaz. Treffender konnte man es nicht ausdrücken. Die römische Herrschaft brachte auch Vorteile. Frieden herrschte in der griechischen Welt. Die Pax Romana schützte vor Piraten und Räubern. Straßen verbanden entlegene Dörfer mit großen Städten. Handel blühte wieder auf. Griechische Händler segelten sicher bis nach Britannien und Indien. Athen blieb das geistige Zentrum der Welt. Die philosophischen Schulen überlebten. Reiche Römer finanzierten neue Gebäude. Hadrian, der philosophische Kaiser, liebte Athen mehr als Rom. Er vollendete den Olympiaion-Tempel, der seit Jahrhunderten unfertig dastand. Unter römischer Herrschaft wurde Athen schöner als je zuvor. Aber das wahre Wunder geschah in der Sprache. Griechisch blieb die Sprache der Bildung. Im Osten sprachen mehr Menschen Griechisch als Lateinisch. Als das Christentum aufkam, wählte es Griechisch als seine Sprache. Das Neue Testament entstand auf Griechisch. Jesus sprach Aramäisch, aber seine Botschaft erreichte die Welt auf Griechisch. Die ersten Christen waren oft Griechen. Paulus predigte in griechischen Städten. Seine Briefe schrieb er auf Griechisch. Die frühe Kirche dachte Griechisch. christliche Theologie entwickelte sich mit griechischen philosophischen Begriffen. Platon und Aristoteles halfen dabei, den christlichen Glauben zu verstehen. Denken Sie an die frühen Märtyrer. Polycarp von Smyrna starb für seinen Glauben. Justin der Märtyrer verteidigte das Christentum mit griechischer Philosophie. Diese Männer verbanden zwei Welten, die antike griechische Weisheit und den neuen christlichen Glauben. Aus dieser Mischung entstand etwas völlig Neues. Die griechischen Kirchenväter prägten das Christentum für immer. Johannes Chrysostomos predigte mit goldenen Worten. Basilius der Große organisierte die Klöster. Die kappadokischen Väter entwickelten die Trinitätslehre. Diese Griechen formten eine Weltreligion mit ihren Händen. Konstantin veränderte alles. Dieser römische Kaiser machte das Christentum zur Staatsreligion. Aber er wählte den Osten für seine neue Hauptstadt. Konstantinopel wurde zum neuen Rom, zum griechischen Rom. Die Stadt lag am Bosporus, wo Europa und Asien sich treffen. Hier verschmolzen alle Kulturen. Die neue Hauptstadt war prächtiger als das alte Rom. Griechische Architekten entwarfen die Hagia Sophia. Dieser Dom war ein Wunder der Technik. Seine Kuppel schien im Himmel zu schweben. Griechische Mosaiken erzählten christliche Geschichten. Antike Kunst diente dem neuen Glauben. Aber nicht alle Griechen wurden Christen. Die alten Schulen kämpften ums Überleben. In Athen lehrten noch immer platonische Philosophen. Sie bewahrten das antike Wissen. Proklos und Damaskios hüteten die Flamme der klassischen Bildung. Diese letzten Heiden waren Helden des Geistes. Kaiser Justinian schloss die Philosophenschulen. Das Jahr 529 nach Christus markierte das Ende. Die letzten Philosophen flohen nach Persien. Mit ihnen starb die antike Welt endgültig. Aber ihr Wissen überlebte. In Klöstern kopierten Mönche die alten Texte. Sie verstanden sie nicht immer, aber sie bewahrten sie für die Zukunft. Die griechische Sprache teilte sich. Das Volk sprach eine einfachere Form. Die Gelehrten hüteten das klassische Griechisch. Beide Traditionen überlebten. Die Volkssprache wurde zum modernen Griechisch. Die gelehrte Sprache bewahrte die antiken Texte. Kunst entwickelte sich weiter. Byzantinische Ikonen zeigten griechische Gesichter mit christlichen Heiligenscheinen. Die Venus wurde zur Maria. Apollo wurde zum Christus. Alte Formen dienten neuen Inhalten. Die griechische Seele fand neue Ausdrucksformen. Wissenschaft überlebte in neuer Form. Griechische Ärzte arbeiteten in römischen Hospitälern. Griechische Ingenieure bauten römische Brücken. Griechische Mathematiker berechneten Steuereinnahmen. Das praktische Rom brauchte das theoretische Griechenland. Die Rhetorik blieb lebendig. Griechische Redner unterrichteten römische Senatoren. Die Kunst der Überzeugung war zeitlos. Chrysostomos bewegte ganze Städte mit seinen Predigten. Libanios verteidigte die alte Religion mit neuen Worten. Worte blieben mächtiger als Schwerter. Als das weströmische Reich fiel, überlebte der Osten. Konstantinopel wurde zur Erbin Roms. Aber diese Erbin sprach Griechisch, dachte Griechisch, träumte Griechisch. Das byzantinische Reich war Griechenland in neuem Gewand. Die Ironie der Geschichte war perfekt. Rom hatte Griechenland erobert, aber am Ende lebte nur der griechische Teil des Reiches weiter. Lateinisch starb als lebende Sprache. Griechisch überlebte. Die besiegte Kultur hatte den endgültigen Sieg errungen. Griechenlands wahre Macht lag nie in seinen Armeen. Sie lag in seinen Ideen. Philosophie, Demokratie, Wissenschaft, Kunst, diese Geschenke waren unsterblich. Sie überlebten alle Eroberer. Sie inspirieren uns noch heute. Das antike Griechenland starb nie wirklich. Es verwandelte sich nur und lebt in uns weiter.